Das Jahr 2019 neigt sich dem Ende entgegen. Und was für ein Jahr war das? Ein Jahr, in dem so manche Karten neu gemischt worden sind. Es gibt ein neues EU-Parlament und eine neue EU-Kommission. In Großbritannien wurde mal wieder gewählt und auch in einigen deutschen Bundesländern wurde gewählt. Das Jahr 2019 ist das Jahr gewesen, in dem die Straßenproteste ihr richtig großes Comeback erlebt haben, das ich ja schon seit einigen Jahren angedeutet habe. In allererster Linie junge, aber auch ältere Menschen haben die Klimakrise ins öffentliche Bewusstsein und auf die politische Agenda protestiert. Und 2019 ist auch das Jahr gewesen, in dem wir die größten netzpolitischen Straßenproteste erlebt haben. Und damit herzlich willkommen zum letzten Netzpolitik-Podcast NPP des Jahres, in dem wir auf das Jahr 2019 zurückblicken, auf das netzpolitische Jahr. Ich bin Ingo Dachwitz, Redakteur bei netzpolitik.org und ich sitze hier mit Markus Beckedahl, unserem Chefredakteur. Hey.
Guten Morgen.
Hey. Genau, wir wollen das Jahr 2019 zusammenkehren und wir haben gerade schon festgestellt, als wir die Themen sortiert haben, dass es ein Jahr ist, in dem unfassbar viel passiert ist, netzpolitisch, und dass es ganz schön schwer ist, da Ordnung reinzubringen. Aber wir werden das mal versuchen in der nächsten Stunde.
Ja, wir bemühen uns zumindest, Liste an Themen, die dieses Jahr relevant waren, ist sehr lang. Vielleicht schafft man das nochmal parallel in schriftlicher Form in einem Jahresrückblick, aber hier können wir uns nur auf die großen Top-Themen konzentrieren. Was sehr klar geworden ist, ist, dass Netzpolitik im Mainstream angekommen ist und eines mittlerweile auch der vorherrschenden politischen Debatten sowohl in den Feuilletons als auch auf den Politikseiten von klassischen Medien dort gelandet ist und dort nicht mehr weggehen wird.
Genau, dass die Netzpolitik jetzt zumindest medial oder in der öffentlichen Wahrnehmung den Rang hat, den sie verdient, als eben die Gesellschaftspolitik, die große Gesellschaftspolitik oder die großen gesellschaftspolitischen Fragen, heißt natürlich nicht, dass das, was da politisch dann passiert und entschieden wird, damit unbedingt besser geworden ist, ne? Und vielleicht fangen wir einfach mal wirklich an, direkt mit der ersten großen Thematik, die uns direkt am Anfang des Jahres beschäftigt hat, Markus.
Ja, das war ein bisschen überraschend. Alle waren noch irgendwie im Weihnachtsferienurlaub Anfang des Januars 2019. War dann auf einmal der Doxing-Skandal ganz groß. Ganz viele haben ihn schon wieder verdrängt.
Damals was war da nochmal? Ja.
Darum, dass ein mutmaßlicher Einzeltäter, so genau weiß man es nicht, ist auch alles relativ ruhig geworden um die Aufklärung. Also ein Schüler soll hochmotiviert viele Prominente und vor allen Dingen Politikerinnen und Politiker gedoxt haben. Das heißt, er hat auch durch sehr viel Social Engineering, also durch beispielsweise irgendwo bei Hotlines anrufen und sich als jemand anders ausgeben, Zugriffe auf Nutzerkonten von Prominenten und Politikerinnen und Politikern bekommen und hat die bloßgestellt. Und das war natürlich auf der einen Seite für sehr viele im politischen Berlin ein Angriff auf die Demokratie.
Plötzlich.
Kann man auch so sehen, wobei ja hier verschiedene Faktoren natürlich zusammenkamen, wie zum Beispiel mangelnde Digitalkompetenzvermittlung, die es immer noch nicht im großen Stil angemessen gibt. Auf der anderen Seite auch ja quasi von Seiten der Bundesregierung verschleppte bessere Rahmenbedingungen für IT-Sicherheit. Was dann im Endeffekt dazu führte, dass im Frühjahr zumindest auf netzpolitik.org der Entwurf eines Referentenentwurfs zum IT-Sicherheitsgesetz aus dem Innenministerium veröffentlicht wurde, was alle Beobachter damals ein bisschen überrascht hat, weil, sagen wir mal, der Konsens war, so die ersten 15, 20 Seiten dieses Gesetzes sind gut, sollte man sofort beschließen, weil dann wäre die IT-Sicherheit erstmal erhöht, mehr Verbraucherrechte, bessere Zertifizierung und so weiter, was zu besserer Qualität führen könnte, Verpflichtung von Updates und so weiter. Aber dann im Anhang waren dann versteckt die ganzen Überwachungsmaßnahmen aus dem Hause Seehofer.
Das, was man eh vorhat.
Was man vorhat, wo man dann sozusagen im Namen der Sicherheit wieder massive Unsicherheit schaffen wollte. Also das war eigentlich so eines der ersten großen Themen, worüber auch massenmedial diskutiert wurde. Das Problem ist immer noch nicht gelöst. Das IT-Sicherheitsgesetz hat immer noch keinen offiziellen Referentenentwurf, weil ausnahmsweise mal die SPD sich quergestellt hat, ebenso wie beim Verfassungsschutzreformgesetz, was irgendwie die Ausweitung unter anderem des Staatstrojaners auf den Verfassungsschutz bedeuten sollte, gibt es in dieser Großen Koalition Uneinigkeit, ob jetzt man jetzt wieder noch mehr Überwachungsmaßnahmen wie in der vorigen Legislaturperiode haben möchte.
Mhm. Da du es jetzt gerade schon angesprochen hast, das Thema Medienkompetenz, vielleicht einfach nur mal ganz kurz. Dieses Jahr ist durchaus auch passiert. Der Digitalpakt Schule, der ist zumindest angelaufen. Der Bund, oder man hat sich jetzt geeinigt, Bund und Länder haben sich geeinigt, dass der Bund Milliarden gibt. Das wollen wir an der Stelle zumindest auch mal benennen. Viel passiert ist allerdings noch nicht. Es hat vor allen Dingen das Jahr gedauert, dass die Bundesländer die entsprechenden Förderrichtlinien erlassen haben, damit die Schulen überhaupt das Geld beantragen können. Und ich glaube, soweit ich weiß, ist nicht das Geld, das eigentlich für das Jahr geplant war, ausgeschüttet worden. Also das große Versprechen, dass zumindest der Digitalpakt, der ja zumindest die Infrastruktur, die technische an den Schulen bereitstellen soll, damit da auch digitale Bildung stattfinden kann, was natürlich nicht das Gleiche ist wie digitale Bildung, aber das große Versprechen, dass das kommt, kommt langsam. Schauen wir dann mal im nächsten Jahr.
Genau, dafür kommen sicherlich sehr viele Microsoft-Lizenzen, Telekom, Internetverträge und wer verkauft die Hardware?
Weiß nicht, Apple war da immer in diesen
Modellklassen. Also einige Unternehmen freuen sich sehr, die Lehrer haben noch nichts gesehen, die Schüler fragen sich wahrscheinlich, ob sie noch in ihrer Schulkarriere die neuen Geräte zu sehen bekommen.
Jo, Schüler ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort eigentlich, Schülerinnen und Schüler, für das nächste große Thema. Auch das erscheint irgendwie schon so weit weg. Die Urheberrechtsreform, über die in der EU lange verhandelt worden ist, lange Zeit wirklich wieder absolut unterm Radar, hat sich kein Schwein für interessiert, bis dann es kurz vor knapp war und es dann doch nochmal gelungen ist, irgendwie eine größere öffentliche Aufmerksamkeit. Vor allen Dingen anhand der Frage, gibt es Uploadfilter, soll es Uploadfilter geben oder sollen Anbieter von Plattformen verpflichtet werden, Uploadfilter einzusetzen, um jeglichen Content, bevor er veröffentlicht wird, zu durchleuchten auf Urheberrechtsverletzungen. Das große Thema des Frühjahrs tatsächlich.
Ja, nicht nur das große Thema des Frühjahrs, eines der großen Themen aus der Geschichte von Netzpolitik.org. Ich habe mir in diesem Sommer, als wir 15. Geburtstag feierten, nochmal unser ganzes Archiv angeschaut und festgestellt, damals in den Nullerjahren war Urheberrecht eigentlich das große netzpolitische Thema. Es hat damals halt leider trotzdem niemanden groß interessiert, aber die letzte Urheberrechtsreform auf EU-Ebene stammt aus dem Jahr 2001. Danach hat man eigentlich nur darüber diskutiert, Menschen wegen Tauschbörsennutzung abzumahnen, möglicherweise ins Gefängnis zu stecken, das Internet wegzunehmen, bis dann die ACTA-Proteste 2011 erstmal die ganze Debatte auf Eis gelegt haben, weil damals auch schon irgendwie auch mit Unterstützung von YouTubern Schulhöfe mobilisiert wurden, um auf die Straße zu gehen. Und jetzt quasi 8 Jahre später hatten wir einen ähnlichen Verlauf. Mhm. Wir haben also die neue aktuelle Urheberrechtsreform, die das Urheberrecht eigentlich anpassen sollte ans digitale Zeitalter, aber auch nur die Interessen bestimmter Urheber und vor allen Dingen ihrer Verwerter im Auge gehabt hat. Das waren vor allen Dingen die klassischen Medienunternehmen und die klassischen in Verwertungsgesellschaften organisierten größeren, reicheren Künstlerinnen und Künstler, die quasi darauf gesetzt hatten, auch auf das Narrativ europäische Kultur versus Silicon Valley.
Böse digital
sehr geschickt. Alle Politiker dachten, es geht eigentlich nur darum, arme Künstler vor dem bösen YouTube zu retten. Und diese Urheberrechtsreform lief eigentlich schon seit 2-3 Jahren, interessierte kein Schwein. Julia Reda hat da im Europaparlament großartige Arbeit geleistet. Genau, in der Grünen-Fraktion, bis in der letzten Legislaturperiode. Und dann begann Anfang des Jahres so ein Momentum, wo auf einmal mehr Menschen mitbekamen, was da passiert und vor allen Dingen auch wieder in der YouTube-Szene irgendwie eine größere Aufmerksamkeit da war. Vor allen Dingen lag das auch daran, dass sehr viele Künstlerinnen und Künstler auf YouTube, sogenannten Creators, neue Arten von Geschäftsmodellen hatten, die jetzt, sagen wir mal, den klassischen Geschäftsmodellen von klassischen Künstlern in Verwertungsgesellschaften wenig gemeinsam hatten. die sich aber nicht irgendwie berücksichtigt fühlten, gleichzeitig die auch eine andere, sagen wir mal, eine andere Remix-Kultur praktizieren, indem sie halt auch in Form von audiovisuellen, ja, Videos, Livestreams und so weiter viel mit popkulturellen Referenzen, Memes und so weiter arbeiten. Und dann die Befürchtung war, okay, wenn wir jetzt ein Regime bekommen, wonach Plattformen verpflichtet werden, mit Verwertungsgesellschaften alles abzuklären, Lizenzen zu erwerben und alles, was nicht irgendwie Lizenzen hat, irgendwie zu blocken, weil man dafür sonst haftbar gemacht wird und totgeklagt werden kann, dann führt das möglicherweise dazu, dass halt viele neue Geschäftsmodelle, aber neue Ausdrucksformen nicht mehr möglich sein werden.
Eben, ja, nicht nur Geschäftsmodelle, sondern letztendlich ja diese ja, eigenständige Form der Kultur, der niedrigschwelligen digitalen Meme- und Remix-Kultur, die sich entwickelt hat und die durch das Urheberrecht schon bisher immer im Würgegriff war und irgendwie mit einem halben Fuß in der Illegalität war.
Nicht nur mit einem halben, das ist die Absurdität, ist ja, dass wir in Deutschland kein Recht auf Remix haben und ganz viele Alltagspraktiken in Deutschland illegal sind,
genau,
aber in den USA vollkommen legal sind. Und das war halt so eine dieser Diskrepanzen, wo dann wir, sagen wir mal, Riesenglück hatten, dass irgendwie letztes Jahr oder vorletztes Jahr die federführende EU-Abgeordnete, eine Konservative, auf einmal nach Malta ins Parlament zurückging oder sonst wie und auf einmal Axel Voss, unser bester Netzpolitiker, den die CDU nach Günther Oettinger aufzubieten hatte, dafür verantwortlich wurde. Und dann wurde es spannend. Dann wurde es richtig spannend, weil die CDU, CSU es geschafft hat, in ihrem quasi, ja, die sahen sich so auf dem Kreuzzug gegen Silicon Valley als Vertreter der europäischen Kultur im Parlament durch ganz viele Äußerungen quasi junge Menschen zu motivieren, auf die Straße zu gehen. Dadurch, dass wir auf einmal EU-Parlamentarier hatten, die meinten, das ist alles eine Google-Kampagne, die da läuft, während irgendwie da Menschen wie Gronkh mit 5 Millionen YouTube-Abonnenten ihre Zuschauer motivierten, auf die Straße zu gehen, die dann auch Mails schrieben, natürlich ganz viele von ihren Android-Handys runter mit Google-Mail-Adressen, dann sahen natürlich die Abgeordneten, oh, Google-Mail-Adressen, das ist alles von Google gekauft, nächste Äußerung, wieder geht das Ganze rum. Das lief dann so weit, dass irgendwann die am 23. März oder so 170.000, 180.000 Menschen auf der Straße waren in verschiedenen Städten, um gegen diese Upload-Filter zu demonstrieren, während dann gleichzeitig irgendwie auf der Bild-Zeitung ein Artikel lief, wonach ein anderer CDU-Abgeordneter meinte, das sind alles gekaufte Demonstranten.
Genau, und wir sind keine Bots, ist sozusagen der Slogan, der geblieben ist aus dieser Zeit, weil sich eben in dieser Diskreditierung des Protests der jungen und älteren Menschen aus dem Internet als Bots und gekaufte Demonstranten irgendwie das gipfelte.
Genau, also es hat jetzt ein höheres Bewusstsein dafür gegeben, dass das Urheberrecht immer noch nicht ans digitale Zeitalter angepasst ist, irgendwie alte Verwerterstrukturen zementiert worden sind. Viele Politikerinnen und Politiker haben sich bloßgestellt, Axel Voss darf weiter Netzpolitik machen, aber das ist eher das Problem der CDU. Und jetzt müssen wir schauen, was so 2020 bringt bei der nationalen Umsetzung.
Genau, die spannende Frage ist ja, das hat ja die CDU in Deutschland dann irgendwie noch versucht als Lösungsweg. Klar, wir schreiben es, es steht nicht wortwörtlich drin, es gibt eine Verpflichtung zur Umsetzung von Upload-Filtern und irgendwie ist ja das Versprechen, dass man es in Deutschland dann ohne Upload-Filter umsetzt, im deutschen Internet dann oder wie auch immer Sie sich das vorstellen. Und da ist jetzt genau im nächsten Jahr die spannende Frage, die nationalen Umsetzungen in den einzelnen Ländern.
Genau, da war auch die Hoffnung sozusagen bei dem Versprechen, dass man so nicht machen wird, weil damals waren die großen Proteste und die CDU weiß ja immer, Proteste muss man einfach nur aussitzen und zwei Monate später gibt es eine neue Serie und keinen interessiert mehr das Thema.
Leistungsschutzrecht sollten wir vielleicht auch noch der Vollständigkeit halber erwähnen an der Stelle, dass bereits in Deutschland und Spanien eigentlich gescheiterte Recht der Presseverlage von Nachrichtenaggregatoren oder Intermediären wie auch vor allen Dingen Suchmaschinen, da geht es ja vor allen Dingen um Google irgendwie, Geld dafür zu bekommen, dass diese wiederum deren Ergebnisse, deren Inhalte in der Ergebnissuche anzeigen und so Traffic auf deren Seite leiten.
Während die Verlage die ganze Zeit sehr viel Geld für Suchmaschinenoptimierung ausgeben, ja, um besser irgendwie da angezeigt zu werden.
Das jedenfalls jetzt in verschärfter Form auch auf ganz europäischer Ebene mit etabliert.
Ja, damit aber auch zu tun hatte eigentlich das andere Thema, was kurz vor der Europawahl groß wurde, und zwar über die Urheberrechtsreform sind wir bei netzpolitik.org auf Riso aufmerksam geworden und hatten das Glück, sozusagen schon 2 Monate bevor er sich irgendwie deutschlandweit bekannt machte, zu wissen, dass es da einen YouTuber gibt, der in der Lage ist, politisch argumentieren zu können und seinen Kanal auf eine andere Art und Weise nutzen zu können, um seinen politischen Standpunkt, ähnlich wie wir es in Blogform machen, halt in Videoform zu kommunizieren. Und zwar hatte Rezo sich damals schon mit der Urheberrechtspropaganda von FAZ und Co. auseinandergesetzt. Das ist sehr gut gemacht. Und dann kam eine Woche vor der Europawahl im Mai die Zerstörung der CDU. Mhm. Ein Video, was in Deutschland erfolgreichste YouTube-Video des Jahres geworden ist. Da hat er sogar
anhand von Klicks oder was?
Ja, von 17 Millionen haben sich angeschaut, sogar mehr als Julian Bam mit der irgendwelche Märchen nachgerappt hat und wahrscheinlich irgendwie auf sämtlichen Schulhöfen mehrfach angeschaut wurde. Aber das war insofern spannend, sozusagen zu sehen, es gibt neue Öffentlichkeiten im Netz. Es gibt
gar nicht mehr so neu, ne? Aber es wird deutlich, aber, dass es politische Öffentlichkeiten sind.
Ja, also ganz viele, sagen wir mal, über 40-Jährige, ich sage das immer ein bisschen überspitzt, ich bin selbst über 40, aber ganz viele über 40-Jährige waren auf einmal verwundert, dass es auch auf YouTube irgendwie die Möglichkeit gibt, politische Meinungsäußerungen machen zu können, dass das auch Leute angucken. Die Reaktionen der CDU, CSU waren auch hier wieder, ähnlich wie in der Urheberrechtsdebatte, relativ unsouverän, aus unserer Sicht der Sache dienlich. Das führte eher dazu, dass noch mehr darüber diskutiert wurde.
Aber man muss tatsächlich sagen, über die Parteigrenzen hinweg hat es wirklich schon auch Unruhe ausgelöst, ne? Weil es auch die, also Grüne beispielsweise, die ja irgendwie nicht betroffen waren davon, plötzlich habe ich auch mit einigen geredet, die dann irgendwie sagten, okay, ist aber schon krass, dass es da diese Macht gibt, diese Meinungsmacht, ne? Also insgesamt, dass YouTuber, Influencer heißen sie ja nicht umsonst, irgendwie auch ein politisches Phänomen sind, war, glaube ich, vielen in der Form nicht bewusst. Und jetzt werden wir dann wahrscheinlich die Influencer-Strategien sehen. Die CSU mit ihrem Versuch, auch einen Influencer aufzubauen oder einen vorherigen Parteisprecher irgendwie blond zu färben und umzumodeln auf YouTuber, ist ja hinlänglich bekannt. Aber wir dürfen erwarten, dass in den Kommunikationsstrategien der Parteien InfluencerInnen und YouTube jetzt eine deutlich stärkere Rolle spielen werden.
Spielten sie auch. Das war ja auch noch so ein Nebenaspekt dieser Rezo-Geschichte, dass die Spin-Doktoren vor allen Dingen von der CDU die ganze Zeit versuchten, irgendwie so die Theorie aufzustellen, dass die Grünen Rezo gekauft haben, weil irgendwie Umweltpolitik am meisten Beachtung fand in seinem Video. Und alle fragten sich die ganze Zeit, wie kommt die CDU eigentlich darauf so, ne? Und dann stellt mir fest, ne, die CDU hat selbst einen Haufen Influencer gekauft im Wahlkampf, die dann für die CDU Werbung gemacht haben als so, ja, bezahlte Litfaßsäule. Nur hat das kein Schwein interessiert, weil die Inhalte halt nicht spannend waren. Mhm. Und die deswegen aus ihrer Sicht dachten so, ey, wir haben jetzt hier lauter Leute gekauft, das haben die anderen garantiert genauso gemacht. Ja, aber eigentlich war ja auch irgendwie das Thema, was halt Rezo mitgesetzt hat, war ja auch wiederum so ein Thema, was das ganze Jahr rüberging, die Fridays for Future Proteste. Also Rezo hat es nicht alleine gesetzt, aber er hat sozusagen nochmal ein i-Tüpfelchen auf dem Zeitgeist Klimakrise draufgesetzt, Menschen auch mit weitergebildet, mit mobilisiert, was dann dazu geführt hat, dass halt bei den großen Klimaprotesten im September 300.000 Menschen oder noch mehr in Deutschland auf der Straße waren. Mhm.
Und genau, wir bei netzpolitik.org haben ja versucht, das Thema auch für uns das stärker zu beleuchten. Wir haben irgendwie eine Artikelreihe gehabt anlässlich des Bits und Bäume Buchs, wo eben unterschiedliche Aspekte dieser Thematik vorgekommen sind. Auf unserer Konferenz haben wir es größer gemacht und haben es uns auf jeden Fall, bei uns hat es auch mit dazu geführt, dass wir es uns stärker als Thema auf die Agenda geschrieben haben, ne?
Wir hatten es auch früher schon, aber das Thema Nachhaltigkeit war halt, ja, galt halt immer als ein bisschen trocken, langweilig. Sagen wir mal, ist endlich mal in die Popkultur reingekommen. Das Bewusstsein ist bei vielen gestiegen, dass wir uns jetzt mal mit dieser wachsenden Klimakrise und Gegenstrategien auseinandersetzen müssen. Ja, apropos Krisen auseinandersetzen müssen. Eines der großen Themen diesem Jahr war sicherlich, wo kommen die ganzen Nazis her? Und warum begehen die auf einmal vor laufenden Kameras Attentate und was macht man dagegen?
Christchurch, Halle.
Ja, nur zwei Beispiele. Jeder, der sich im Netz bewegt, wird wissen, die Nazis sind da nicht über Nacht irgendwie reingeklettert, sondern man hat sie nicht beachtet.
Ja. Gerade zum Beispiel das Phänomen Fake News, das ja immer so als großes Problem irgendwie, so als Begriff zumindest, als Passwort irgendwie vor sich hergetragen wurde. Allen, die das Thema verfolgen in Deutschland, wissen zumindest, dass Fake News oder die bewusste Arbeit mit verfälschenden Nachrichten ist gerade in Deutschland eine Strategie der neuen Rechten im Netz, sozusagen Zitate verfälschen und so weiter, damit umzugehen. Und das eben nicht erst seit gestern. Und ja, Fake News, Hate Speech und ihre Auswirkungen auf der Straße und in Einzeltaten haben natürlich dann wieder in Einzeltaten, in einzelnen besonders krassen Taten, die irgendwie zu Toten geführt haben, haben zu einer neuen Regulierungsdebatte auch wieder geführt an der Stelle, ne?
Ja, auf verschiedenen Ebenen, ne? Also nicht alles ist schlecht, ne? Muss man dazu sagen, ne? Als an dem Tag, wo wir hier heute den Podcast aufnehmen, hat kurz vorher Innenminister Seehofer angekündigt, dass er jetzt mal mehr gegen rechts tun möchte.
Auch der neue Verfassungschef des Bundesamts für Verfassungsschutz hat, anders als sein Vorgänger Hans-Georg Maaßen, hat der Haldenwang das Thema gleich von Anfang an irgendwie zumindest mit benannt und ja.
Genau, man konnte es auch mehr sehen. Wir haben ja auch das Gutachten des Verfassungsschutzes zur ja teilweise Beobachtung von der AfD Anfang des Jahres online gestellt, wo daraus offensichtlich oder raus ersichtlich wird, dass Teile der AfD jetzt nicht wirklich auf dem Boden der Verfassung stehen und in einem rechtsextremistischen Lager zugeordnet werden können. Das war sicherlich auch so 2019 eine der, sagen wir mal, positiven, im negativen, trotz negativen Auswirkungen, positiven Sachen, dass halt endlich mal realisiert wird. Wir haben da ein Problem. Wir müssen da als Gesellschaft drauf eingehen. Schade, dass dafür Menschen sterben mussten, wie in Halle oder der Mordfall Lübcke. Aber zumindest jetzt passiert was. Leider gibt es auch da Entwicklungen, die uns ein bisschen unglücklich machen, gerade wenn man sich anschaut, was die EU mit der Terror-REC, also der Richtlinie, der Verordnung gegen Terrorpropaganda vorhat. Da sind wir ganz schnell wieder bei der Upload-Filter-Debatte. Da sollen nämlich verpflichtende Upload-Filter eingeführt werden und schnelle Reaktionszeiten, so dass halt diese Upload-Filter munitioniert werden mit Videos mit Inhalten, die Sicherheitsbehörden da einfach reinstellen.
Sogenannte terroristische Inhalte.
Genau. Und da haben natürlich alle Politiker erstmal irgendwie Enthauptungsvideos oder
Livestreams. IS-Propaganda oder?
Ja, Livestreams aus Halle oder Christchurch im Kopf. Aber Terror ist eine politische Sache. Die Definition von Terror ist eine politische Sache. Und wir müssen uns nur mal die Proteste im Hambacher Forst anschauen von Ende Gelände in Deutschland, die, sagen wir mal, aus Sicht großen Teilen der Bevölkerung eher legitim sind, aber aus Sicht von RWE, dem betroffenen Energiekonzern, und Teilen der NRW-Regierung als Terrorismus einzustufen sind. Was bedeutet das, wenn auf einmal so eine Terrorverordnung in Kraft ist, die Plattform verpflichtet, mit Upload-Filtern zu verhindern, dass Terrorinhalte dort hochgeladen werden? Sind dann zukünftig Proteste von Ende Gelände oder anderen Formen von gewaltfreiem zivilen Ungehorsam nicht mehr sichtbar, weil Sicherheitsbehörden die dann einfach melden können und die halt nicht mehr Teil der Debatte sind? Das sind halt so die Sachen, wo wir uns Sorgen machen, genau. Was auch gar nicht wirklich diskutiert wird, weil alle nur so, gegen Terror muss man was machen.
Genau, bist du etwa für Terrorpropaganda? Wohl nicht, oder? Da ist das Spannende, dass das EU-Parlament sich gegen die Pläne gestellt hat, der EU-Kommission und des Rates, also der Mitgliedstaaten. Da wird es jetzt spannend, was dann in den Trilogverhandlungen dabei rauskommt. Das EU-Parlament hat zumindest diese sozusagen, hat sich zumindest gegen dieses Allheilmittel Upload-Filter, dass man irgendwie alles automatisch scannt und dadurch sind alle unerwünschten Inhalte plötzlich aus dem Netz, so diese naive Vorstellung von Technik als von technischen Lösungen für dieses soziale Problem ausgesprochen und auch gegen diese krassen Meldepflichten, die eben dazu führen würden eigentlich, dass alle Leute, die eine Kommentarspalte im Internet haben, diese 24/7 monitoren müssen, weil sie ansonsten sobald Terrorist womöglich eben als terroristische Inhalte, klassifizierte Inhalte da sind, binnen einer Stunde gelöscht werden müssen. Anderes Gesetz, das in dem Zusammenhang thematisiert wird und überarbeitet werden soll, ist das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, NetzDG. Da haben wir jetzt gerade zum Ende des Jahres nochmal die Debatte.
Das ist, kann man auch wieder sozusagen neben Halle, Christchurch, Lübcke einsortieren. Eine der Reaktionen auf, wo kommen die Nazis alle her? Die Bundesregierung hatte dann irgendwie nach Halle einen 9-Punkte-Plan gegen Rechtsextremismus vorgelegt, der unter anderem ein Update des NetzDG vorsah. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz verpflichtet Plattformen mit über 2 Millionen Nutzern in Deutschland innerhalb von 24 Stunden auf gemeldete Inhalte zu reagieren. Das machen Plattformen mal mehr, mal weniger motiviert. Facebook versucht irgendwie so wenig wie möglich unter dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz irgendwie Inhalte zu löschen, sondern tut fast alles über seine eigenen Community-Regeln löschen. Aber ein Problem blieb die ganze Zeit bestehen oder eine Herausforderung. Es findet kaum Strafverfolgung statt. Mhm. Also Inhalte werden gelöscht oder auch nicht. Meistens wird gewürfelt, so hat man das Gefühl, wenn Nazi-Kommentare stehen bleiben, aber die Nazis kommen nicht in den Knast für ihre Volksverhetzung. Jetzt hatte man dann die tolle Idee, Plattformen quasi zu verpflichten, für bestimmte Straftatbestände wie Volksverhetzung nicht nur die Inhalte zu löschen, sondern die IP-Adressen und die Portnummern, warum auch immer, an Strafverfolgungsbehörden weiterzuleiten, die dann mit der freiwilligen Vorratsdatenspeicherung der Provider, die Vorratsdatenspeicherung ist ja ausgesetzt, trotzdem werden Vorratsdaten gespeichert und auch rausgegeben für einen bestimmten Zeitraum, die dann quasi Strafverfolgung machen können. Also man nutzt, sagen wir mal, auch sehr geschickt auf einmal die wachsende Debatte um Nazis, um damit neue Überwachungsmaßnahmen durchzuführen. Und jetzt gerade aktuell in dieser Woche wird halt groß darüber diskutiert, was es eigentlich bedeutet konkret, dass halt möglicherweise auch Passwörter rausgegeben werden müssen, dass eigentlich ja quasi dieses Ding wieder zu mehr Unsicherheit führt im Namen der Sicherheit, was man sich halt überall zu anschauen.
Genau, denn was BMJV, also Justizministerium und Innenministerium ja vorhaben, ist die Ausweitung quasi dieser Datenherausgabepflicht auf Telemedien, also nicht nur Telco-Anbieter.
Und dann mittels Telekommunikations begangener Straftaten, das ist eigentlich alles, was im Netz stattfindet.
Genau, an Internetkommunikation, also auch Webseitenbetreiber, Forenbetreiber und so weiter, die dann, und zwar eben diese sehr schwammige, weite Formulierung, alle in Zusammenhang mit einer Person vorhandenen Daten, oder wie ist die genau formuliert? Ich kriege sie gerade nicht mehr zusammen, aber inklusive Passwörter, also die müssten dann eben alles rausgeben.
Genau, wobei die Passwörter eigentlich laut BSI-Richtlinien gar nicht irgendwie gespeichert werden dürfen, sondern nur als Hash-Werte, genau, und so weiter. Also eine komische Sache, die da passiert, die im besten Fall mal wieder Aktionismus ist, im schlechtesten Fall versucht man da wieder neue Überwachungsmaßnahmen auf den Weg zu bringen.
Genau, also ich meine, gut ist natürlich, dass sozusagen das Problem, sagen wir mal, es gibt halt einfach ein Spannungsfeld zwischen dem Datenschutz und dem sozusagen der Strafverfolgung an der Stelle. Und es gab bisher einfach ein Problem, das ist auch so, dass die Plattformen, also gerade Facebook und so weiter, dann im Zweifelsfall Daten nicht rausgegeben haben oder dass es schwer war. Und deshalb schießt man jetzt sozusagen mit der ganz großen Flinte oder mit dem ganz großen Kaliber, um das irgendwie Problem zu erledigen. Wird eine Debatte, die uns wahrscheinlich jetzt über den Winter und Frühjahr auf jeden Fall auch weiter beschäftigen wird.
Zumal die zentrale Frage immer noch nicht geklärt ist, wie schaffen wir es, irgendwie eine heruntergewirtschaftete, zusammengesparte Justiz wieder so zu verbessern und viele Richter, Staatsanwälte und Polizeibeamtinnen und Beamte so weiterzubilden, dass sie den ja, quasi Herausforderungen des digitalen Zeitalters auch gewachsen sind. Mhm. Ne? Mit anderen Worten, wie schaffen wir es, dass halt viele dieser, ja, auch Hassäußerungen, die strafbar sind, mal vor Gericht gestellt werden und Menschen dafür in den Knast kommen und nicht nur einmal die Woche irgendwie der einzige Fall in Deutschland durch die Medien geht, endlich wieder einer ins Gefängnis oder zu einer Geldstrafe verurteilt.
Die neue Einheit, die beim BKA aufgebaut werden soll, auf jeden Fall, da ist ja das Versprechen, dass die auch dann stärker im Internet patrouillieren, so hat es, glaube ich, Seehofer gesagt. Wenn wir schon über die Strafverfolgungsbehörden sprechen, dann müssen wir auch die E-Evidence-Verordnung ansprechen, die in der EU gerade in der Mache ist. Noch so ein umstrittenes Gesetz, bei dem es darum geht, dass Strafverfolgungsbehörden schneller, auch darum geht, dass Strafverfolgungsbehörden schneller und besser Zugriff bekommen auf Daten. Dort geht es vor allen Dingen über den grenzübergreifenden Zugriff der Strafverfolgungsbehörden, also dass auch eine Strafverfolger aus Deutschland bei einem Dienst, der in Polen sitzt, beispielsweise anfragen dürfen oder andersrum. Und zwar ohne, dass es da große, obwohl trotz der unterschiedlichen Rechtsauffassungen in manchen Punkten in diesen Ländern, ohne dass es da große Kontrollen gibt. Also beispielsweise Szenarien, die da irgendwie an die Wand gemalt werden oder die da aufgezeigt werden, potenzielle ist, was ist mit spanischen Strafverfolgungsbehörden beispielsweise, die Daten haben wollen von Anbietern, die in Deutschland sitzen, weil sie irgendwie Separatisten anklagen wollen. Was ist mit Menschen, die in Polen beispielsweise verfolgt werden oder von Strafverfolgungsbehörden belangt werden sollen, weil sie für die Abtreibung sich sozusagen Abtreibungswerbung für Abtreibung gemacht haben oder wie auch immer. Eine auf jeden Fall, ja, auch sehr umstrittene und auch noch nicht zu Ende verhandelte Frage auf EU-Ebene.
Wir bleiben dran, ebenso wie an der Cybercrime Convention, die auch im Hintergrund gerade auf internationaler Ebene nachverhandelt wird und wo ähnliche Fragestellungen drin sind.
Sollen wir eben auf EU-Ebene bleiben?
Nur, wo wir schon dabei sind. Ja. Ist ja noch ein bisschen passiert.
Genau, dann sprechen wir nochmal über das Thema Datenschutz. Und zwar haben wir in diesem Jahr das erste volle Jahr Datenschutzgrundverordnung gehabt. Ein sehr spannendes Jahr, die ja im Mai 2018 wirksam geworden ist. Und wir haben in diesem Jahr das erste Mal richtig große Strafen erlebt von Datenschutzbehörden, unter anderem in Großbritannien, die ja noch dazugehören und die sich beim Datenschutz, die ordentlich aufgerüstet haben beim Datenschutz, um GDPR-compliant zu werden. Gab es Strafen unter anderem 150 Millionen Euro gegen British Airways wegen einem Datensicherheitsproblem. In Deutschland haben wir das erste in diesem Herbst das erste Mal ein Bußgeld in Millionenhöhe gesehen gegen die Deutsche Wohnen, diesen umstrittenen Immobilienkonzern, weil dieser Daten von, also auch die sensibelsten Daten von Kundinnen und Kunden über Jahre, Jahrzehnte gespeichert hatte, auch wenn die Daten gar nicht mehr benötigt wurden. Tatsächlich hat offensichtlich das Archivsystem von denen nicht mal eine Löschfunktion überhaupt vorgesehen. Also das heißt, man hat einmal irgendwie seinen Gehaltsnachweis gezeigt, Schufa-Auskunft und so weiter und es ist bei denen einfach immer weiter gespeichert worden. Noch nicht rechtskräftig, die haben Einspruch dagegen eingelegt oder Widerspruch gegen diesen Bußgeldbescheid eingelegt. Gleichzeitig gibt es die Debatte um die Frage, einerseits, also wie gut funktioniert sie, wie praxistauglich ist die Datenschutzgrundverordnung? Vor allen Dingen Industrie- und Wirtschaftsverbände fordern ja seit Beginn, eigentlich noch vor Inkrafttreten der Verordnung, dass sie nachgebessert und die Wirtschaft entlastet werden muss. Während jetzt gerade die Datenethikkommission, die im Auftrag der Bundesregierung über Algorithmenregulierung und die Datenpolitik nachgedacht hat und Empfehlungen vorgelegt hat, zum Beispiel empfiehlt, dass die großen Themen Datenhandel und Scoring, also Profilbildung und Prognose von Verhalten in individuellen Profilen, überhaupt nicht gut genug adressiert sind durch die Datenschutzgrundverordnung und da an der Stelle nachgebessert werden muss. Das wird auch nochmal spannend im Jahr. Im nächsten Jahr, die EU-Kommission muss bis Ende Mai 2020 einen Evaluationsbericht zur Datenschutzgrundverordnung vorlegen und spannend wird, ob sie das vorschlagen, das Gesetz an der Stelle nochmal aufzubohren. Wahrscheinlich ist es nicht, sondern die werden einen Teufel tun, dieses 5 Jahre lang verhandelte Gesetzeswerk an der Stelle jetzt wieder aufzubohren. Höchstens wird es kleinere Änderungen geben, aber es gibt auf jeden Fall eine Debatte darum, was da passieren muss.
Ja, man kann auch sagen, 2019 war das Jahr, wo das Wort Überwachungskapitalismus ganz ironiefrei von sehr vielen im politischen Diskurs auf einmal verwendet wird. Das führte dann auch zu sehr skurrilen, aus unserer Sicht skurrilen Entwicklungen, dass sehr viele Verlagshäuser sehr vehement vor Überwachungskapitalismus warten, auf Webseiten, die, wo man die Kontrolle darüber verloren hatte, wie viele externe Serverdienste denn die Nutzerinnen und Nutzer mittrackten, die dann diese Warnung vor Überwachungskapitalismus lasen.
Denn in diesem Jahr, oder ich glaube Ende letzten Jahres, ist das Buch Im Zeitalter des Überwachungskapitalismus der Harvard-Ökonomin Shoshana Zuboff veröffentlicht worden. Unter anderem hat ausgerechnet Axel Springer sie mit, ich weiß gar nicht, wie der Preis heißt, aber deren Jahrespreis sozusagen irgendwie geehrt.
Im letzten Jahr war da, glaube ich, irgendwie Mark Zuckerberg Gewinner.
Oder hat ihn zumindest das erste Mal bekommen oder so. Jeff Bezos hat ihn schon bekommen. Entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Denn die Verlage sind weiter damit beschäftigt, die Medienverlage in Europa zu versuchen, die E-Privacy-Verordnung zu verhindern, die die Datenschutzgrundverordnung ja eigentlich ergänzen soll. Datenschutzgrundverordnung, sehr allgemeines Datenschutzgesetz. Die E-Privacy-Verordnung soll besonders die Daten der Kommunikationsdaten schützen. Da geht es einerseits darum, was dürfen die Telefonanbieter und unsere Kommunikationsdiensteanbieter mit unseren Daten, also Telekom, aber auch WhatsApp. Da sollen die Regeln für neue Dienste wie WhatsApp und so weiter verschärft werden. Und gleichzeitig wäre es eben die Möglichkeit, das Online-Tracking, was ja irgendwie immer noch so eine Wild-West-Situation ist, trotz Datenschutzgrundverordnung bisher, Nutzerinnen und Nutzer haben kaum Auswahlmöglichkeiten, keiner durchschaut es. Auch die Seiten, die Werbung einblenden, gerade eben Presseverlage, haben überhaupt keinen Überblick, wo gehen eigentlich die Daten hin, die diese Drittfirmen und die auf deren Seite genutzt werden, um Werbung auszuspielen, wo gehen diese Daten hin. Und diese Verordnung wollen viele Unternehmen nicht. Eine interessante, große, breite Allianz aus eben schon besagten Medienhäusern, aber eben auch den großen Digitalkonzernen, die an anderer Stelle ja noch die großen Gegner sind, gewesen sind bei der Urheberrechtsreform, die lobbyieren gemeinsam gegen diese E-Privacy-Verordnung. Das hat dazu geführt, dass in diesem Jahr es überhaupt keinen Fortschritt gab. Der Rat der EU, also die Mitgliedstaaten, konnten sich nicht einigen, weiter nicht einigen. Das heißt, das Thema steht so ein bisschen auf dem Abstellgleis. Jetzt der neue EU-Kommissar hat sich einmal so verplappert oder auch nicht verplappert, man weiß es nicht genau. Es könnte sein, dass der gesamte Verhandlungsstand der bisherige eingedampft wird und die EU-Kommission einen neuen Vorschlag macht. Das wird sich im Frühjahr zeigen.
Ja, apropos EU-Kommission, wir haben eine neue EU-Kommission, wir haben ein neues Parlament. Im Parlament haben wir jetzt schon öfters mal erwähnt, ich glaube 60% der Abgeordneten sind neu. Das heißt, noch ein bisschen schwierig rauszufinden, wie progressiv das Ganze ist. Aber wir haben eine Deutsche, die jetzt Kommissionspräsidentin geworden ist, Ursula von der Leyen. Sie hat ja auch einen längeren Track Record in der Netzpolitik. Sie hat auch dafür gesorgt, dass es Massenproteste vor 10 Jahren gab im Rahmen des Zensursula-Debatte, wo sie Netzsperren gegen Kinderpornografie auf den Weg bringen wollte. Und eines der großen Themen dieser Legislaturperiode, die jetzt gestartet ist auf EU-Ebene, wird der sogenannte Digital Service Act sein. Da geht es um eine Reform der sogenannten Haftungsregeln aus der E-Commerce-Richtlinie von 96, 2001, irgendwas dazwischen. Wo die quasi besagen, dass Webseiten, dass Server nicht für die Inhalte ihrer Nutzerinnen und Nutzer verantwortlich sind, es sei bis zu dem Zeitpunkt, wo man Kenntnis davon bekommt. Das hat eigentlich das Internet erst wachsen lassen, entstehen lassen. Das soll jetzt geändert werden. Natürlich hat man hier auch so eine Plattform im Auge, die so eine Twitter-Rolle eingenommen haben. Ne? Also quasi in der klassischen Netzregulierung gab es auf der einen Seite Inhalteanbieter, Medien, die für alle Inhalte haftbar gemacht wurden und haftbar waren. Oder es gab halt die Vermittler, die aber dann neutral waren, wie zum Beispiel Provider. Und jetzt gibt es Plattformen, die irgendwo so in der Mitte sind. Sie möchten nicht für die Inhalte ihrer Nutzer haftbar gemacht werden, aber sie kuratieren natürlich durch ihre algorithmischen Entscheidungssysteme. Sie greifen ein, sie bestimmen, welche Inhalte besser durchgelassen werden oder nicht.
Und sie forcieren auch bestimmte Inhalte und Inhaltsformen. Ja. Also beispielsweise Facebook durch den Facebook-Algorithmus, der eben das bevorzugt oder belohnt in Sachen Aufmerksamkeit, wenn irgendwas besonders viel Aufmerksamkeit hervorruft oder besonders viele Interaktionen hervorruft, indem dann die Sachen mehr Aufmerksamkeit bekommen, wenn es mehr Reaktionen gab, führt natürlich zu einer gewissen Form von Inhalten oder sozusagen bevorzugt eine Form der Inhalte, nämlich die, die skandalisierend und emotionalisierend sind. Ja.
Genau, und mit diesem Digital Service Act, das wird so die große umkämpfte Gesetzgebung der nächsten 3-4 Jahre auf EU-Ebene werden. Da möchte man halt irgendwie alles auf einmal machen. Plattformregulierung, das Haftungsregime ändern. Plattformregulierung ist natürlich auch ein bisschen komplex. Auf der einen Seite geht es um neue Öffentlichkeiten wie Facebook, aber auch TikTok. Auf der anderen Seite geht es da aber auch um Plattformen wie Airbnb, die jetzt, sagen wir mal, erstmal nicht so viel mit neuen Öffentlichkeiten zu tun haben, aber mit Plattformökonomie und ja, wo man halt auch drauf achten oder wo wir drauf achten werden, dass bei dieser Gesetzgebung, wo man immer so die großen Riesen irgendwie vor Augen hat, nicht das halbe Internet mit kaputt schießt, wie es bei der Urheberrechtsreform möglicherweise der Fall sein könnte. Mhm. Ja, ansonsten Plattformregulierung war natürlich eines auch der großen Themen in diesem Jahr. Wie gehen wir halt mit der Macht um? Wir haben in verschiedenen Recherchen auf netzpolitik.org uns TikTok-Moderationen-Kriterien angeschaut oder was auch in den Facebook Moderationszentren abläuft. Gegen Ende des Jahres haben die Bundesländer dann den Medienstaatsvertrag verabschiedet. Das ist auch eine der Besonderheiten der deutschen Netzpolitik, dass Bundesländer hier sich für Inhalte zuständig fühlen und mit dem Medienstaatsvertrag jetzt gegen Google und Co. vorgehen wollen.
Weil die Landesmedienanstalten plötzlich jetzt für Teile dessen, was Facebook und Google und Co. machen, aufsichtspflichtig werden, gewissermaßen, oder? Für deren Kuratierungsarbeit,
ja? Ja, das wird noch ganz lustig. Also ich habe ein bisschen Einblicke in die Landesmedienanstalt, weil ich seit 2010 im Medienrat der Landesmedienanstalt Berlin-Brandenburg bin und da gibt es noch nicht mal eine Handvoll an Juristen, die halt zuständig sind für alle hier gemeldeten Radiosender und Fernsehsender und mittlerweile auch Influencer. Und zukünftig sollen die dann auch noch alle für diesen großen Plattformen verantwortlich sein und auch durchsetzen, dass beispielsweise Plattformen Vielfalt und Qualitätsjournalismus besser bevorzugen sollen. So eine sogenannte Must-Carry-Lösung, wo man eigentlich wo er immer den öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Blick hatte, dass ARD und ZDF selbstverständlich auch im Smart-TVs irgendwie gut sichtbar sein sollen. Aber die Frage, wie diese algorithmischen Entscheidungssysteme auf Plattformen denn jetzt bestimmte Inhalte und welche bestimmten Inhalte irgendwie bevorzugt durchlassen sollen, das wird auch viele Jahre jetzt Gerichte und Juristen beschäftigen. Und vor allen Dingen dann auch, wer das dann durchsetzen soll, weil die Medienanstalten kriegen auch nicht mehr Geld.
Landesmedienanstalt Saarland, da setze ich große Stücke drauf, dass sie das...
Ja, da müsste aber Facebook im Saarland gemeldet sein, das ist sehr unwahrscheinlich.
Okay, ein anderer Aspekt des Themas Plattformregulierung ist ja uns wirklich in großem Maße beschäftigt, ist das Thema Wettbewerbsrecht und Kartellrecht. Denn wann immer in den letzten Jahren wir über die Macht von großen Plattformen, vor allen Dingen von eben großen Datenkonzernen Facebook, Google und Co. gesprochen haben, ging es dann immer auch irgendwie um die Frage des Wettbewerbsrechts und des Kartellrechts und wie dieses dazu geeignet sein kann oder genutzt werden kann, um diese Macht einzuhegen. Denn eigentlich ist es ja genau dazu da, dass nicht Player so marktmächtig sind, dass sie eben einen Bedingungen diktieren können und selber zu viel Macht anhäufen. Da sind Fehler gemacht worden, offensichtliche, die, glaube ich, inzwischen auch alle anerkennen, wie dass man Facebook beispielsweise hat die Konkurrenzen in WhatsApp und Instagram ohne weiteres kaufen lassen, auch weil man den Lügen von Facebook geglaubt hat, dass es keine Datenintegration geben soll beispielsweise. Da gab es eine ganz spannende, gibt es zwei Entwicklungen eigentlich. Das eine ist, dass zum zweiten Mal innerhalb weniger Jahre das deutsche Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, das UWG, reformiert werden soll. Und dass dann den Aufsichtsbehörden, den Kartell, der Kartellbehörde mehr Macht geben soll, sozusagen zu entflechten oder auch an bestimmten Stellen sozusagen Fusionen zu untersagen. Und dann gibt es in der Praxis den Versuch des Bundeskartellamts, Facebook, nach, ich glaube, ein, zwei Jahre haben sie ermittelt gegen Facebook, deren Marktmacht einzuschränken, indem ja das Bundeskartellamt Facebook untersagt hat, die Daten aus unterschiedlichen Quellen zusammenzuführen eigentlich. Also keine Entflechtung des Unternehmens, aber eine innere Entflechtung, so hat das Bundeskartellamts Präsident Mund damals genannt, indem man eben gesagt hat, ihr dürft zumindest nicht ohne weiteres die Daten aus Facebook, aus WhatsApp, aus Instagram, aus anderen Diensten und aus den, die ihr auf den Drittseiten sammelt, zusammenführen. Man hat es zwar nicht verboten, ist ein bisschen bedauerlich, sondern hat nur gesagt, na, ihr müsst die Leute erstmal fragen und darüber aufklären. Aber diese Entscheidung gab es. Die ist aber schon wieder halb kassiert worden jetzt vom Oberlandesgericht Düsseldorf, weil die sagen, nee, damit überdehnt ihr das Kartellrecht eigentlich, das gibt das Kartellrecht eigentlich nicht her und vor allen Dingen den Leuten ist da überhaupt gar kein wirtschaftlicher Schaden nachzuweisen, dadurch, dass jetzt Facebook die Daten da zusammenführt und außerdem ist ja das alles freiwillig, die Leute können ja die Dienste wechseln. Das bleibt also eine umstrittene und spannende Frage.
Ja, und eigentlich müsste man das alles auch auf EU-Ebene besser lösen. Da gibt es aber auch Fortschritte. Margarete Vestager ist als ehemalige Wettbewerbskommissarin ja quasi jetzt noch aufgestiegen. Vizepräsidentin der EU-Kommission, immer noch für Wettbewerb zuständig, mehr für Digitales auch jetzt zuständig und eigentlich so mit einer der wenigen in der EU-Kommission, die ein Standing hat und die aber auch Vertrauen bei sehr vielen genießt, sozusagen, weil sie auch den Anschein erweckt bei sehr vielen, dass sie motiviert in dieser Frage vorgeht.
Genau, das, da muss man dann, ja, also ich bin wirklich gespannt, was das angeht. Also rhetorisch ist sie da auf jeden Fall gut dabei und hat ja durchaus auch die ein oder andere Strafe verhängt, in welcher ja, Konsequenz sie als Wirtschaft...
4,5 Milliarden gegen Android
dieses genau. Jahr. In welcher Konsequenz sie dann aber auch bereit ist, beispielsweise Schritte einzuleiten, die über die Zahlung von Strafen hinaus gehen, dann einzusetzen, werden wir dann sehen. Vielleicht aber der Vollständigkeit halber, wenn wir schon über die EU-Kommission gesprochen haben, nochmal den anderen großen, wichtigen Player, der uns beschäftigen wird, zu benennen, André Breton. Thierry Breton, glaube ich, heißt er, der Kommissar aus Frankreich, der für den Binnenmarkt und damit auch für den digitalen Binnenmarkt zuständig ist, der nicht nur früher Chef der France Telekom war, sondern auch bis ja, quasi drei Tage vor seiner Berufung den französischen IT-Konzern Atos geleitet hat. Sagen wir mal so, die einen sagen, ich weiß nicht, ob sie es ernst meinen, aber sagen jedenfalls kennt der sich aus mit Digitalwirtschaft. Die anderen sagen, wie soll der so klar aus der einen Richtung kommt und so klar sozusagen das für die Digital- oder aus der Digitalwirtschaft kommt, auch die digitale Gesellschaft, die ja eben auch Teil seines Ressorts ist und nicht nur die digitale Wirtschaft mit im Blick behalten.
Andererseits haben wir vor Günter Oettinger gehabt, der nicht aus der IT-Wirtschaft kam, aber trotzdem deren Interessen sehr gerne kompetent vertreten hat.
Was macht der eigentlich jetzt?
Na, der hatte sich irgendwie, glaube ich, mitbeworben als Automobilindustrie-Lobby-Chef. Okay. Ist nicht genommen worden, aber er hatte eh schon angekündigt, dass er seine Kontakte und sein Wissen
gerne in den Dienst.
Ja, also mein Antwort, er will jetzt Lobbyist werden nach der Karenzzeit. Ja, kommen wir nochmal zum anderen Thema, was wir jetzt, sagen wir mal, nicht so spannend fanden, aber sicherlich irgendwie von anderen als eines der großen netzpolitischen Themen des Jahres angesehen wird, und zwar Huawei 5G. Da geht es halt darum, dass irgendwie ja der Breitbandausbau eigentlich immer noch stockt. Alle Hoffnungen darauf liegen, dass irgendwann 5G irgendwie schnelles Internet überall hinbringt. Es gibt verschiedene Projektionsflächen auf 5G-Funktechnologie, die zu vielen Paralleldiskussionen geführt haben. Aber jetzt Ende des Jahres, Huawei darf ein chinesischer Konzern mit seinen Produkten dazu beitragen, dass unsere 5G-Netze zukunftssicher gemacht werden, ist das netzpolitische Thema von ganz vielen Politikjournalisten.
Ist halt so schön einfach, ne?
Ja, das ist vor allen Dingen, also es glauben sehr viele Politikjournalistinnen und Journalisten zu verstehen im Vergleich zu vielen anderen Debatten, weil man kann ja sein Wissen aus dem Kalten Krieg irgendwie noch einsetzen. Es gibt auf der einen Seite USA und ihre Verbündeten, es gibt China als Bösen, es geht um Sportberichterstattung, wer in der CDU ist jetzt dafür, wer ist dagegen, was sagt eigentlich Merkel, also auch irgendwie jeden Tag kann man was Neues berichten. Letztendlich ist die Frage, wie relevant ist diese Debatte? Aus unserer Sicht wird die sicherlich anders beantwortet als aus anderen.
Genau, aber eines der Themen ist ja auch, dass 5G eben so ultra aufgeladen ist als der Heilsbringer, ne? Weil das ist ja das, was die.
1G verpeilt, 2G genau. Verpeilt, 4G verpeilt.
Und jetzt ja. Aber so in etwa wie Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, der jetzt eben sagt, okay, Leute, wir haben die Digitalisierung wirtschaftlich verschlafen, zumindest was den Konsumentenmarkt angeht, aber jetzt die zweite Welle, so nennt er es ja, der Digitalisierung, da wo es eben um die Digitalisierung der Wirtschaft geht und da können wir dann groß werden. Deshalb hat er diesen vom Staat her etwas kommunikativ verunglückten Vorschlag mit dem europäischen Cloud-Netzwerk Gaia-X gebracht, das jetzt irgendwie, wo die deutsche und europäische Hoffnung drauf liegt, doch auch nochmal in der Digitalwirtschaft eine größere Rolle zu spielen, als es bisher der Fall
ist. Airbus fürs digitale Zeitalter.
Genau.
Das ist immer, wenn ein Politiker oder eine Politikerin Airbus sagt, dann geht es um ganz große Pläne. Ja, kommen wir eigentlich zum Schluss sozusagen.
Genau, also man muss dazu sagen, wir haben jetzt wirklich echt viele auch ziemlich wichtige, kleinere Geschichten überhaupt nicht ausführlich genug beleuchten können. Im Bundestag arbeitet eine Enquete-Kommission zu künstlicher Intelligenz. Wir sind gespannt, was dabei rauskommt. Es gab die Debatte um das Urteil oder die Urteile in Sachen Renate Künast beispielsweise, was den Umgang mit Beleidigung angeht, wobei man gleichzeitig sagen muss, dass dieses Urteil schon zu einem gewissen Momentum dafür geführt hat, dass digitale Gewalt als Thema stärker vorkommt, was auch wir bei uns in der Redaktion ja durchaus versuchen zum Thema zu machen, indem beispielsweise unsere Kollegin Chris Köver beim Thema Stalkerware und wie wird eigentlich Software eingesetzt im privaten Bereich, um irgendwie Partnerinnen auszuspionieren, eine größere Rolle spielt. Es gibt in Berlin ein ganz spannendes Bürgerbegehren oder eine Initiative für einen Volksentscheid, in Berlin ein Transparenzgesetz an den Staat zu bringen. Es gab das Gesetz von Jens Spahn zum Thema Gesundheitsdaten, dass jetzt ein neues Forschungsdatenzentrum aufgebaut wird, in dem die Krankenkassendaten, Abrechnungsdaten zur Verfügung stellen, damit Gesundheitsforschung damit gemacht werden kann und so weiter. Also ihr merkt schon, wir haben sicherlich nicht alle wichtigen Themen thematisiert. Eines vielleicht nochmal auch Nettes zu nennen aus dem Sommer, wo es eine schöne Geschichte gab. Die Polizeigesetze haben uns natürlich auch weiter verfolgt und das Thema Polizeigesetze, weil mehr verabschiedet worden sind, weil sie jetzt in der Umsetzung sind, weil wir in Bayern beispielsweise Untersuchungen dazu haben, eine Prüfkommission, die sich anschaut, wie wirkt das Polizeigesetz, in NRW ist Bilanz gezogen worden und wir berichteten darüber. Vielleicht nochmal nette Geschichte, auch wo es nochmal um öffentlichen Protest gab.
Ja, die CDU ist jetzt auch für freie Software.
Ja, genau.
Das war wahrscheinlich einer der Überraschungen des Jahres. Die CDU hat auf ihrem Bundesparteitag irgendwie Ende November, Anfang Dezember einen Beschluss gefasst, wonach sie auf einmal Open Source freie Software total toll finden, was diametral gegenüber sämtlichen CDU-Sachen der letzten 20 Jahre steht. Aber das ist ja etwas, wo man halt CDU, CSU immer sofort dran erinnern kann, so dass auf einmal ihre Parteibeschlusslage sich geändert hat und sie jetzt auf einmal eine 180-Grad-Drehung machen
Sollten. Wir sollten Sie daran erinnern. Nicht thematisiert haben wir jetzt das ganze Thema Vorratsdatenspeicherung. Während sie in Deutschland immer noch ausgesetzt ist, gibt es eine Debatte um die Ausweitung der Vorratsdatenspeicherung auf Reisedaten noch stärker, also auch Schiffsreisen beispielsweise. Und in Dänemark müssen zehntausende Fälle neu aufgerollt werden, weil es offensichtlich IT-Fehler bei der Vorratsdatenspeicherung gab und es sein kann, dass Leute aufgrund von fehlerhaften Datenübermittlungen unschuldig im Knast sitzen.
Ja. Jo. Kommen wir mal zum Ende.
Jo.
Was war aus unserer Sicht? Haben wir noch mit einem Fall zu tun, über den wir nicht so genau reden können? Und zwar berichten wir seit einigen Jahren sehr intensiv über ein Unternehmen der Überwachungsindustrie, was mit einer einstweiligen Verfügung erfolgreich leider in der ersten Instanz gegen uns vorgegangen ist, so dass wir jetzt einen Maulkorb haben, nicht mehr über dieses Unternehmen berichten können im Moment und uns dagegen wehren. Das ist alles ein bisschen unglücklich gelaufen. Wir vermuten mal, dass die Richter sich nicht ausführlich damit beschäftigt haben, worum es konkret ging. Und wir müssen jetzt irgendwie dagegen ankämpfen, um überhaupt wieder den Namen des Unternehmens nennen zu können, was total absurd ist, so aus unserer Sicht.
Und auch ein Novum für uns in der Form, ja.
Genau, also das ist was uns jetzt die letzten Monate beschäftigt hat, weiter beschäftigen wird. Wir haben da zum Glück gute Anwälte bei JBB, die uns da unterstützen. Das hat auch dazu geführt, dass wir unser Spendenziel für dieses Jahr etwas anheben mussten, weil wir ja davon ausgehen, dass wir durch mehrere Instanzen klagen müssen und auf der Gegenseite viele teure Anwälte haben, die, wenn wir verlieren, auch noch teilweise mitbezahlen müssen, was jetzt nicht so glücklich aus unserer Sicht ist, aber Teil des Rechtssystems. Ja, gleichzeitig haben wir in diesem Jahr mehr Spenden als je zuvor eingenommen. Mhm. Vielen Dank an alle, die unsere Arbeit unterstützen.
Danke.
Wer es noch nicht mitbekommen hat, auch dieser Podcast, ebenso wie alle unsere Arbeiten, werden fast ausschließlich durch freiwillige Spenden unserer Leserinnen und Leser finanziert. Ihr ermöglicht mit einer Spende unsere Arbeit, dass wir weiter für euch quasi den Überblick behalten, welche Themen relevant sind, wo Bürgerrechte betroffen sind und wir quasi auch in eurem Namen eure Interessen in der öffentlichen Debatte mit vertreten können.
Genau, und vielleicht das mal ja so ein bisschen, wir wollen die Möglichkeit bieten, dass die Leute, die uns unterstützen, auch noch ein bisschen näher an uns rankommen, wir vielleicht ein bisschen mehr von euch erfahren, aber ihr vor allen Dingen auch noch mehr von uns erfahren könnt. Deshalb haben wir jetzt schon ein bisschen an den Start gebracht und im nächsten Jahr dann noch mehr ein Netzwerk, mit dem ihr sozusagen, in dem ihr Mitglied werden könnt, in dem ihr mitmachen könnt, um ja sozusagen ein bisschen mehr von uns zu erfahren, etwas regelmäßiger Post von uns zu bekommen, ein bisschen Blicke hinter die Kulissen bei uns zu bekommen. Dazu werden wir im Frühjahr auf jeden Fall noch deutlich mehr kommunizieren, aber die Möglichkeit für euch schon mal angekündigt.
Das ist, könnt ihr euch jetzt schon mal anmelden auch, wenn ihr uns finanziell unterstützt durch Spenden unter netzpolitik.org/netzwerk. Die Idee ist im Großen und Ganzen, dass eigentlich nur 3-5% unserer Leserinnen und Leser uns tatsächlich auch finanziell unterstützen. Und die wollen wir einfach auch mal ein bisschen mehr wertschätzen, indem diejenigen, die uns unsere Arbeit erst ermöglichen, von uns dann halt ja Behind-the-Scenes-Artikel bekommen, dass wir mal mehr erzählen, wie wir eigentlich arbeiten, was wir irgendwie erlebt haben, was so hinter den Kulissen passiert, aber wo wir dann auch mehr auf die Menschen hören wollen, die unsere Arbeit erst ermöglichen.
Gleichzeitig bleibt es aber keine Paywall, kein Tracking bei uns. Genau, dafür stehen wir weiterhin.
Und wenn ihr uns schon finanziell unterstützt durch Spenden und nicht Teil des Netzwerkes seid, geht auf netzpolitik/netzwerk, tragt euch ein, gebt eure Kontodaten durch, mit denen wir euch in unserem System finden können und dann seid gespannt auf das, was ihr von uns erfahrt.
Genau, es gibt tollen Merch übrigens auch, Netzpolitik-Merch. Seit diesem Herbst haben wir endlich auch Hoodies wieder im Angebot. Also schaut doch mal in unseren Shop vorbei, den ihr auf unserer Startseite auch findet.
netzpolitik.org/shop.
Oder direkt die Uhr klicken. Es wird noch, das war jetzt ja sozusagen der große thematische Überblick übers Jahr. Wir werden auf dem Kongress wird Markus einerseits nochmal einen Vortrag halten, wo es
der Chaos Communication Kongress,
das habe ich gesagt,
dazu sagen, nur Kongress.
Ach so, ja. Chaos Communication Congress, das ist die große Versammlung des Chaos Computer Clubs vom 27. bis 30. oder 31. Dezember in Leipzig. In diesem Jahr Tickets gibt es nicht mehr, aber es gibt Livestreams. Wir sind wieder mit Vorträgen vor Ort. Unter anderem wird Markus das auch nochmal das Jahr rekapitulieren. Und es wird aber vor Ort auch eine Aufzeichnung eines weiteren Netzpolitik.org Podcasts geben. Wir haben ja auch noch unser anderes Format, den Off-the-Record-Podcast, bei dem wir so ein bisschen über Hintergründe unserer Arbeiten und Recherchen berichten, so ein bisschen Einblick in den Maschinenraum von Netzpolitik.org. Da wird es eine Sonderausgabe geben, die wir im Sendezentrum aufnehmen und die Anfang des Jahres dann veröffentlicht wird. Zu den größten, spannendsten, aufregendsten Geschichten von Netzpolitik.org aus diesem Jahr. Einige haben wir in dieser Folge hier heute auch schon angesprochen und den interessantesten Entwicklungen rund um die Redaktion. Das vielleicht schon mal als Ankündigung.
Ja, vielen Dank ansonsten.
Genau, habt noch schöne Festtage, bringt das Jahr gut zu Ende und bleibt uns gewogen.
Ja, und liked unsere Beiträge in den klassischen Plattformen.
Oder? Ach so, genau. Und genau, diesen Podcast, ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr diesen Podcast positiv bewertet auf iTunes oder anderen Plattformen, denn das wiederum erhöht die Sichtbarkeit. Wir kritisieren natürlich diese Algorithmen, aber das funktioniert an der Stelle eben so. Also wenn ihr uns unterstützen wollt, dann macht das gerne, indem ihr da einen 5 Sterne oder was auch immer das dann ist, da lasst.
Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.